Als ich mir überlegt habe, welche Lieder wir zu meiner Predigt singen, bin ich auf dieses Lied gekommen, habe gar nicht geahnt, dass der Otto den gleichen Gedanken hat und dass er das gleiche Lied ausgesucht hat. Es ist ein Zeichen, dass wir nicht miteinander zusammen abgesprochen haben und trotzdem haben wir uns getroffen zu einem Lied. Hat mich erinnert an Gespräche über Evangelien. Ihr habt wahrscheinlich auch bemerkt, dass Matthäus, Markus und Lukas einige Dinge wortwörtlich, fast wortwörtlich gleich geben. Und da gibt's so Bibelkritik, die dann sagen, sie haben wahrscheinlich voneinander abgeschrieben, weil das so ähnlich ist und so ähnliche Beschreibungen und an manchen Stellen die gleichen Sätzen. Aber jetzt dieses Beispiel mit diesem Lied zeigt mir, dass nicht unbedingt die voneinander abschreiben mussten, sondern sie sind zu gleichen Gedanken gekommen. Und so haben wir heute ein Lied zweimal gesungen. Und das ist doch gut. Der Name Jesu ist sehr schön und teuer und wir können mal singen. Ich freue mich, dass wir heute wieder mal Gelegenheit haben, zusammen das Wort Gottes zu studieren in dieser Predigtstunde. Einige von euch haben wahrscheinlich mitbekommen und miterlebt, dass ich in den nächsten 3 Wochen, beziehungsweise eine Woche schon hinter uns, einen Theologiestudenten habe aus Friedensau. Wir haben schon unsere Termine, meine Termine gemeinsam wahrgenommen und es ist so, dass auch die jungen angehenden Prediger mal für 2-3 Wochen geschickt werden zu einem Prediger, mal zu sehen, was macht der Prediger alles und wie verläuft eine Woche, ein Tag, die Arbeit und so. Es war eine gesegnete Zeit mit ihm. Da habe ich mal gedacht, soll ich ihn heute mitnehmen hier und habe ich eine Entscheidung getroffen, ich weiß nicht, ob gut ist oder nicht, ich habe ihn heute in die Gemeinde Marienberg geschickt. Ich habe mal gedacht, naja, geh du mal dort, das gibt's auch vielleicht etwas, was du auch sehen und lernen kannst und so. Aber jetzt im Moment denke ich mir, vielleicht hätte ich auch doch sagen können, komm du mit mir nach Neumarkt, ist auch schön. Vielleicht irgendwann mal werden wir auch den Besuch von einem Theologiestudenten auch wahrnehmen und hier ihn holen. Vielleicht für eine Predigt. Am Mittwoch war er da, am nächsten Mittwoch wird er wieder da sein und wenn jemand von euch ihn kennenlernen möchte, dann bitte herzlich willkommen am Mittwoch um 19 Uhr zum Bibelkreis. Aber jetzt wollen wir das Wort Gottes miteinander betrachten. Und ich habe gesucht, wo finde ich eine Verbindung mit unserer Lektion? In der Lektion, das war sehr interessante Beispiele und Themen, die Menschen, die am Rande stehen oder Außenseiter sind, wie geht man mit diesen Menschen um? Und in unserer Gruppe, in der Jugendgruppe oben, am Ende war auch eine Frage gestellt, wie gehen wir mit den Leuten, die in der Gemeinde sind und doch Außenseiter sind? Wenn man über die Leute spricht, die außerhalb sind, da ist es anders. Aber wir haben tatsächlich auch in unseren Gemeinden Menschen, die Außenseiter sind. Und einen richtigen Umgang mit auch mit diesen Menschen ist uns sehr wichtig. Die Juden haben ihren Umgang mit solchen Menschen. Und Jesus hat an manchen Stellen das auch kritisiert. Die Frage ist, warum gehen oder gingen die Juden mit solchen Menschen so um, wie sie mit ihnen umgegangen sind? Was bewegt einen Menschen, dass er den anderen so einschätzt, annimmt oder nicht annimmt? Wir haben so dieses Schubladendenken und wenn jemand sich so und so stellt und ich ihn so und so kennenlerne, dann neigen wir dazu, diese Menschen in eine Schublade zu stecken. Und für viele Menschen ist es dann sehr schwierig, aus dieser Schublade rauszukommen. Warum tun wir das? Was haben sie mit Jesus getan? Ich würde anfangen mit der ersten Predigt Jesu von Jesus in Lukas Kapitel 4. Lukas Kapitel 4, das war eine Predigt, eine Anfangspredigt, Antrittspredigt von Jesus. Lukas Kapitel 4, ab dem Vers 16, wir werden nicht alles lesen. Vers 18 gibt einen Zitat aus dem Alten Testament hier wieder und Jesus überträgt diese Worte auf sich. Wenn er sagt, zuerst der Gedanke aus dem Alten Testament, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und zu den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann tat er das Buch zu und sagte, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und weiter im Gespräch war es deutlich, dass er an sich selber denkt. Nur die Juden, die das gehört haben, haben ihn überhaupt nicht aufgenommen. Es herrscht in einem Menschen etwas, was dich entweder annimmt oder ablehnt. Jesus hat das verstanden und dann sagt er auch dieses Wort, dass der Prophet ganz wenig gilt auf seinem Gebiet. Und das Letzte, was er gesagt hat, wo die Juden so richtig von Zorn erfasst wurden und ihn beinahe töten wollten, sagte er, Vers 27, und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und keiner von ihnen wurde rein als allein Naaman aus Syrien. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Stolz. Das ist das Stichwort, das sie heute in meiner Predigt vorne stellen möchte. Wir sind etwas Besonderes. Wie wagst du es mir, was zu sagen? Soll das auf mich übertragen werden? Was soll dieses Wort? Gott hat dann quasi im Volk Israel niemanden geheilt, der aussätzig war, sondern aus einem anderen Volk. Und die Israeliten haben sich so betrachtet als ein besonderes Volk Gottes. Wir sind das Volk Gottes. Alle anderen sind fast mit diesem Begriff Hunde genannt. Und wir sind das Volk Gottes. Der Stolz in uns Menschen kann uns dazu leiten, nicht nur die Menschen zu verachten, dieses Schubladendenken, und die Leute, die am Rande sind, von uns gar nicht beachtet zu werden, sondern der Stolz kann auch uns stören, näher zu Gott zu kommen. Nachdem Jesus das gesagt hat, habe ich tatsächlich gefragt, warum wurden zur Zeit Elisa Menschen, die krank waren, die aussätzig waren aus dem Volk Israel, nicht rein gemacht, gesund gemacht, sondern nur, wie Jesus sagt, dieser eine Mann, der eigentlich nicht zum Volk Gottes gehörte. Aber er wurde geheilt. Die Geschichte von Naaman kennen wir alle, haben wir auch gelesen. Was ist das, was in uns Menschen, was uns stört, vor Gott zu stehen, so wie Gott uns haben möchte. Der Aussatz damals galt als eine besonders schwere Krankheit. Jede Krankheit war eine Sünde, aber Aussatz war eine besonders schwere Krankheit für eine besonders schwere Sünde. Wenn jemand das getan hat, dann heißt es, Gott hat ihn besonders bestraft, denn er hat eine unheilbare Krankheit bekommen und das ist der Aussatz. Habt ihr mal die Aussätzigen gesehen, zumindest auf den Bildern? Habt ihr gelesen, was ist mit ihnen passiert? Ihr Körper wird verstellt, verschiedene Teile werden verschwinden, die Ohren fallen ab und die Löcher kommen rein am Gesicht. Lepra, Aussatz, das ist schlimm. Und die Menschen damals konnten überhaupt nichts dagegen unternehmen. Sogar war diese Krankheit so ansteckend, dass ein normaler Mensch sich in der Gesellschaft dieser Aussätzigen gar nicht befinden durfte. Und die Aussätzigen, sie haben wie ein Reservat irgendwie so mal ein Gebiet gehabt, wo sie da verdonnert wurden, da zu leben, zusammen. Wenn sie sich gegenseitig anstecken, ist kein Problem, aber nicht die gesunden Menschen. Und wenn jemand aus diesem Reservat rausging auf die Straße, er musste laut schreien, unrein, 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 dass die Menschen wissen, er ist krank und die machen einen großen Bogen um ihn herum, dass die Krankheit nicht auf sie kommt. Ich meine, das war nicht nur am Rande, diese Menschen waren nicht nur am Rande, sondern die Menschen waren am dran, verurteilt zum Tode. Und zwar ein sehr schrecklicher Tod. Du kannst nichts machen. Die Sünde ist wie ein Aussatz. Und wir sind alle befallen von der Sünde. Wir leben alle mit dieser Sünde zusammen. Aber die Frage stellt sich, warum hat Gott nicht die Menschen in Israel, die so stolz auf sich waren als Kinder Gottes, warum hat Gott nicht sie geheilt, sondern allein, sagt Jesus, der Naaman aus Syrien? Ich meine, Jesus hat auch viele Aussätzige wieder reingemacht und geheilt. Aber die Frage habe ich mir auch gestellt, warum nicht alle? Jesus hat auch eine Selektion gemacht. Interessant. Es waren viele Aussätzige aus der Zeit Jesu. Und wir haben keine Berichte, dass er alle hundertprozentig auch geheilt hat. Sondern diejenigen, die zu ihm gekommen sind, diejenigen, die eine Demut gezeigt haben und die Stolzen. Übrigens, kann ein kranker Mensch auch stolz sein? Wahrscheinlich geht's auch sowas. Und die haben die Wahrheit, sie haben eine Herkunft, sie sind Abrahams Kinder und die anderen sind nicht gut. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit dem Naaman. Und aus einer kleinen Andacht ist mittlerweile die ganze Predigt geworden. Und jetzt möchte ich gerne mit euch über Naaman nachdenken. Was hat ihm geholfen, dass er rein geworden ist, dass er geheilt wurde? Schlagt mit mir auf, wenn ihr wollt, 2. Könige, Könige-Buch. Zweites Buch König, Kapitel 5. Da ist die Geschichte von diesem mächtigen Mann Naaman. Die Bibel nennt ihn, dass er mächtig war. Ein trefflicher Mann. Und wir lesen mal den Texte. Kapitel 5, ab dem Vers 1. Zweites Königebuch. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn wertgehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach, so zieh hin. Ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und so weiter Geschenke für den Propheten, der ihn von seiner Krankheit befreien würde. Naaman, ein großer Name, ein Tier, großes Tier. Wir haben heute auch solche gewaltige Leute, die mal einen Namen haben, die so viel erreicht haben, Minister. Und die werden gewählt und die haben zu sagen, sie bringen Gesetze. Gewaltige Leute. Sogar der König von Israel war ihm unterlegen. Er konnte sein Volk gar nicht beschützen von diesem Naaman. Ich weiß es nicht, welche Verhältnisse dort geherrscht haben, dass sie mal einfach in die Dörfer und in die Städte gekommen sind, die Aramäer, mit Soldaten oder Polizisten oder was auch immer. Und sie haben alles genommen, was sie brauchten, sogar die Kinder. Dieses Mädchen war wahrscheinlich zu einer ungünstigen Zeit auf einem ungünstigen Platz, wo die Soldaten gekommen sind, schnappen ein Mädchen mit und führen dieses Mädchen weg. Und dieses Mädchen ist jetzt eine Dienerin geworden. Wir können mal auch darüber sprechen, vielleicht war das schon eine Fügung Gottes, denn dieses Mädchen hat eine große Mission getan, dort wo sie war. Aber zunächst mal nur zu denken, wie stark dieser Mann war und seine Soldaten im Unterschied zu den Israeliten. Der große Naaman. Lass uns mal über ihn sprechen. Wenn ein Mensch sowas erreicht, eine gewisse Größe, das ist ganz natürlich, dass dieser Mensch stolz auf sich selbst ist. Nicht wahr? Habt ihr das auch erlebt? Jemand hat es erreicht. Wir haben in der Politik Leute, die etwas erreichen. Wir haben Leute in den letzten Jahren, wer sich so beschäftigt hat mit vielen Krisen, Finanzkrisen und so weiter, da haben die stolzen Bankchefs oder wie nennt man die alle, die das alles leiten, die haben etwas gemacht, etwas getan und fast die ganze Welt in eine Krise gestürzt, aber sie kommen ganz ohne Folgen raus. Sie bringen vielleicht mal, bekommen eine Kündigung oder so, aber mit Abfindung und mit dem alles, was sie bekommen, leben sie viel besser als viele Menschen, die durch ihre Politik arme Leute geworden sind. Es gibt viele Gründe und viele Wege, die einen Menschen zu diesem Stolz bringen können. Und so war auch der Naaman. Er war den Israeliten überlegen. Und jetzt versucht mal euch vorzustellen, wie bei ihm diese Nachricht gewirkt hat. Wenn du mal nach Israel kommst, deinen Propheten, er kann dich befreien von deiner Krankheit. Ein stolzer Mensch, wie reagiert er? Ich kann mir gut vorstellen, dass in den ersten Gedanken dachte er, was, soll ich zu ihnen gehen? Ist es möglich? Kann was Gutes aus diesem Volk kommen? Können sie mir tatsächlich helfen? In seinem Stolz kann der Mensch auch viele gute Chancen auch verpassen. Wenn er weiter so gedacht hätte, dann wäre er gar nicht zu dem Propheten gegangen. Sicher nicht. Aber er wollte sich auch mit dem König beraten, was der König sagt. Und als der König ihm auch ein Wort gesagt hat, Naaman kommt zum Schluss, er geht dorthin. Er muss sich ein bisschen erniedrigen, er muss mit denen so umgehen, vor allem wenn er jetzt Hilfe von denen braucht. Er muss sie begegnen auf derselben Ebene, wie sie sind. Einem stolzen Mann ist das nicht leicht, jemanden so zu begegnen, auf der niedrigen Ebene, wie der andere ist. Aber die Krankheit hat ihn dazu geleitet, dass er all das in Kauf nehmen musste, wenn er versuchen möchte, gesund zu werden. Er geht. Der menschliche Stolz und Hochmut, das sind Hindernisse auch auf dem Weg zu Christus. Der Mensch vergleicht sich manchmal mit den anderen Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr auch mal euch mit den anderen verglichen habt. Und schau mal, wie der ist. Schau mal, was er macht. Ich bin doch besser. Das ist menschlich. Vielleicht wird nicht so immer formuliert. Aber es ist menschliches Denken, dass man sich mit den anderen vergleicht. Und ich in meinem Dienst habe oft mit den Menschen zu tun und mit ihnen zu sprechen, die sich tatsächlich mit den anderen vergleichen. Und da kommt ein Stolz raus. Jetzt sage ich euch mal. In Nürnberg gibt es zwei Gemeinden, die sehr unterschiedlich sind. Ich erwähne mal nur die zwei. Und eine Gemeinde ist, bemüht sich genau nach dem Wort Gottes und nach dem Schriften von Ellen White zu leben, Entscheidungen zu treffen. Und an manchen Stellen, an vielen Stellen gelingt das. Vielen Geschwistern gelingt das. Aber es gibt eine andere Gemeinde, die mal ein bisschen freier ist. Die, wie sie sagen, progressiv, nicht so traditionell. Man muss nicht immer so bleiben, wie es immer war. Die Welt hat sich verändert. Und wir als Gemeinde müssen wir uns auch verändern. Wir müssen uns auch anpassen. Das macht mehr Freude, auch als Adventist. Und ich habe erlebt von beiden Seiten, dass die Leute sich miteinander vergleichen. Und dann hörst du von einer Seite stolz. Wir sind. Die dort sind nicht gut. Die dort sind schon verdorben. Auf der anderen Seite hörst du mit den anderen, sprichst du, wir sind besser. Die anderen, die sind so konservativ, dass sie mit dem nichts erreichen können und so weiter. Ihr könnt euch mal vorstellen, wie die Leute über die anderen sprechen. Und dann stehst du in der Mitte und versuchst mal auch, die eine Seite und die andere Seite zur Besinnung zu bringen und zu sagen, Leute, wir wollen einen gleichen Himmel gehen. Wie wird das sein? Wir können nicht urteilen, wer von den beiden besser ist. Wir können nur für uns eine Entscheidung treffen. Aber ich wollte auf diesen Punkt hin, wohin führt das alles, wenn du dich mit den anderen vergleichst und dann sagst, ich bin besser. Und das ist etwas, was uns Christen, uns Adventisten gar nicht zusteht. Die Bibel sagt uns, wer bist du denn zu urteilen den anderen? Der ist ein Diener von einem anderen Herr. Er ist nicht dein Diener. Und du verurteilst einen anderen, weil er vielleicht nicht so denkt, wie du denkst. Natürlich kommt dann ein menschlicher Stolz raus. Ich höre das heraus. Wir sind besser. Und das ist etwas, was eigentlich nicht uns weiterbringt. Wir wollen nicht in dieser Predigtstunde urteilen, wer besser ist, wer nicht, sondern ich möchte nur auf diese Situation, dieses Phänomen hinweisen, wenn man sich mit anderen vergleicht, dass man dann gefährdet ist, einen gewissen Stolz in sich selber, für sich selber zu spüren. Der Naaman, er ist etwas. Er vergleicht sein Volk mit diesem Volk, dem schmutzigen Volk, dem schwachen Volk. Sie erzählen über einen Gott Und angeblich hat dieser Gott in der Vergangenheit so viel ihnen geholfen. Aber wo ist dieser Gott? Das erleben wir gar nicht. Dieser Gott ist ein armseliger Gott. Er kann sein Volk gar nicht beschützen. Wir können mit diesem Volk machen, was wir wollen. Wir sind etwas und nicht sie. Und ihren Gott kannst vergessen. Also das ist mal so nur eine Erweiterung der Gedanken, die die Menschen, die Völker um Israel herum gehabt haben, wo die Israeliten ganz schwach waren. Übrigens, an dieser Stelle habe ich mir auch mal Gedanken gemacht. Warum hat Gott das Volk Israel erwählt? Warum nicht ein anderes Volk? Ich habe letzte Woche Urlaub gemacht. Wir haben einen Urlaub, eine Woche haben wir uns gegönnt und wir haben so ein tolles Angebot gefunden. Wir sind nach Ägypten geflogen. Es war eine schöne Woche. Und dann habe ich mir, wo ich dieses Volk mir angeschaut habe und betrachtet habe, an die Israeliten gedacht. Damals, Gott hat Abraham ausgewählt. Und Abraham lebte ganz bescheiden. Und es gab Situationen, wo es Hungernot ausgebrochen wurde. Bei Abraham. Und wo geht Abraham hin, um sein Leben zu retten? Wohin? Nach Ägypten. Dort gibt's was. Im Volk Gottes gibt's nicht. Sie werden arm. Sie sind von Hunger bedroht. Aber in Ägypten gibt alles. Und da geht Abraham mit seiner Frau nach Ägypten. Und ihr kennt diese Geschichte, was er ja alles erlebt hat. Sogar unehrlich musste er sein, nur dort am Leben zu bleiben. Interessant, sein Sohn auch. Und viele Menschen. Warum erwähnt Gott oder erwählt Gott ein Volk, die Menschen, die eigentlich ganz arm sind? Geschichte von Josef ist mir auch eingefallen, wo ich dort war. Und nachdem Josef Prinz geworden ist, bringt er seine ganze Familie. Und wisst ihr, was in der Bibel steht, dass die Ägypter, die seine Familie gesehen haben und mit denen ein bisschen zu tun gehabt haben, was steht in der Bibel, was haben sie für sie gesagt? Sie stinken. Gut, wegen Josef geben wir ihnen mal so ein Gebiet, wo sie leben sollen, aber weit weg von uns. Und das soll das Volk Gottes sein. Und ehrlich gesagt frage ich mich, warum wählt Gott die Kleinen, die Unbedeutenden, vielleicht die Stinken? Und ein modernes Volk wie Ägypten damals, wo alles war, alles gerochen hat, die haben so viele Öle und so viele Duftöle und sie waren ein modernes Volk. Aber dieses moderne Volk wählt Gott nicht. So ein jemanden, der ganz einfach ist. Eine Lehre für uns. Es gibt viele Dinge, die uns auch heute zum Stolz bringen können. Wir haben die Wahrheit. Habt ihr diesen Satz gehört? Unter den Adventisten? Die anderen sind nicht gut. Aber wir haben die Wahrheit. Wir haben den Sabbat. Wir betrachten das Gesetz Gottes so, wie Gott gesagt hat. Wir haben den Geist der Weissagung. Und da haben wir viele Erklärungen. Viele andere Menschen haben Probleme mit Offenbarung und so, aber wir haben etwas. Und dann kommt ein gewisser Stolz auch in uns. Ich spreche offen welche Dinge. Vielleicht bin ich zu selbstkritisch. Ich möchte gerne, dass wir alle daraus lernen, auch mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben, zu denen nicht irgendwie stolz zu zeigen, sondern und sich uns zu vergleichen mit solchen Menschen, sondern zu sagen, lieber Gott, in deiner Demut lebe ich. Naaman, er war stolz. Er hatte Grund gehabt, so zu denken. Aber Gott schickt manchmal auch eine Krankheit, dass die Menschen bewegt werden, zur Besinnung zu kommen. Der Naaman trifft die Entscheidung, er geht. Er geht zum Propheten nach Samaria. Vielleicht hat er angefangen, ein bisschen anders auf dieses Volk zu schauen, weil nämlich er erwartet, dass Gott ihn gesund macht. Vielleicht denkt er ein bisschen anders auch über diesen Gott. Da kommt jetzt ein Prophet und er hat sich schon mal vorgestellt, wie das alles sein wird. Der Prophet wird vor ihn kommen. Er wird irgendwas Großartiges organisieren. Das wird so eine Zeremonie sein. Und ich werde vorgestellt vor allen Leuten, wer ich bin. Und ich werde sicher etwas erleben. Lesen wir mal die Verse von 9 bis 12. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür des am Hause Elisa. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihn sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und herantreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse in Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Was ist hier passiert? Dieser Mann, der ein stolzer Mann war, der eigentlich eine Entscheidung getroffen hat, er geht doch diesen Weg. Er geht zu diesem schmutzigen Volk. Und dann hat er seine Erwartungen. Es wird so sein, aber seine Erwartungen werden nicht erfüllt. Und jetzt mal Stichwort Erwartungen. Hast du mal auch welche Erwartungen gehabt an jemanden, die nicht erfüllt wurden? Wie fühlt sich ein Mensch, der so viele Erwartungen hat und am Ende kriegt er nichts? Das ist doch eine Enttäuschung. Und ich kann den Namen richtig verstehen. Der war richtig enttäuscht, weil er hohe Erwartungen hatte. Hast du mal auch Erwartungen an Gott? Erlebst du, dass Gott auch deine Erwartungen nicht erfüllt? Also ich meine, wir Menschen, wir haben uns ein Bild vor uns, ein Bild, wie das alles laufen soll. Und manchmal läuft das nicht so. Wenn eine Krankheit kommt, wenn ein Problem kommt, wenn irgendwas kommt, was uns stört, wir wissen, dass Gott stark ist. Wir wissen, dass die Bibel uns erzählt, dass Jesus so viel Wunder getan hat. Er ist mächtig, auch heute einzugreifen und mich von meiner Krankheit zu befreien und mir zu helfen. Meine Schmerzen. Und ich bete und ich glaube und ich tue alles. Und passiert nichts. Und ich habe mit Menschen gesprochen, die mir richtig so auch formuliert haben. Ich bin enttäuscht. Von lieben Gott bin ich enttäuscht. Vielleicht habt ihr auch gehört. Und das ist auch menschlich. Ich würde nicht sagen, dass es eine Sünde ist. Du darfst von Gott auch enttäuscht werden. Du darfst aus dieser Enttäuschung heraus zu Gott gehen und mit ihm sprechen. Warum? Warum hilfst du mir nicht, lieber Gott? Und dann vielleicht bekommst du die Antwort. Aber enttäuscht zu sein, auch von lieben Gott, ist menschlich. Dieser Mann wurde enttäuscht. Wie auch wir. So viele Katastrophen, so viele Probleme, sogar Naturkatastrophen. Die Mächtigen führen Kriege in der Welt. Es gibt Dinge, die die Familien zerstören. So viele zerbrochene Beziehungen, auch bei den Gläubigen, bei denen, die sich völlig auf Gott verlassen. Was machst du, wenn du enttäuscht bist, wenn deine Erwartungen nicht erfüllt werden? Was machst du? Naaman hat eine Entscheidung getroffen. Er steht auf, er geht. Er bleibt so, wie er war. Ist das nicht ein Stolz auch vor ihm? Immer wieder kommt raus. Anscheinend war am Anfang, dass er seinen Stolz besiegt hat. Er hat sich erniedrigt. Er geht doch zu diesem Volk. Und er will doch was. Aber nachdem er nicht das bekommen hat, was er erwartet hat, anscheinend kommt sein Stolz wieder zurück. Und er sagt, egal, ich gehe zurück. Es gibt bessere Flüsse in meinem Land. Mein Land ist besser. Aber der nächste Teil von meiner Predigt zeigt mir, dass Gott nicht nur dem Naaman damals, sondern auch uns allen jemanden zur Seite stellt. Da ist jemand da, der dich vielleicht ansprechen kann, der vielleicht dich von diesem deinen Denken abbringen kann. Vielleicht fragt er dich, wohin führt das alles? Warum bist du so, wie du bist? Vielleicht kommst du auch dadurch zu besonderen Gedanken. Wenn wir die Texte 13 und 14 lesen, im Kapitel 5, 13 und 14, da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Zunächst mal bis hierher. So endet der erste Teil der Geschichte. Was ist jetzt auf einmal passiert mit diesem mächtigen Mann, der doch zu Demut gekommen ist, aber dann aus einem Grund kommt wieder der alte Mensch raus. Habt ihr das auch erlebt? Auch jemand, der seine Bekehrung erlebt. Er lässt sich taufen und er ist in der Gemeinde ganz, ganz freundlich und treu. Und irgendwann mal, bei einigen passiert so, dass wie wenn sie ein Ereignis erleben oder irgendwas, was ihnen nicht passt, da kommt der alte Mensch raus. Wie auch jemand gesagt hat, bei meiner Taufe dachte ich, dass ich den alten Menschen, dass er ertrunken ist im Taufwasser. Aber er ist verdammt guter Schwimmer. Er schwimmt immer wieder rauf. Er kommt raus. Er ist nicht tot. Das ist etwas, was auch Naaman hier erlebt hat. Sein alter Mensch ist rausgekommen. Aber sein Glück war, dass er doch darauf reagiert hat, was die anderen ihm gesagt haben. Stellt euch mal vor, jetzt dieses Bild habe ich versucht, mir vor Augen zu malen. Der Naaman trifft die Entscheidung, er geht doch ins Wasser. Und am Jordan, wie er sagt, schmutzig. Jordan war nicht immer breit und tief. Es waren die Jahreszeiten, wo Jordan ganz schmal und flach war. Und er geht runter ans Wasser. Die anderen schauen ihm zu. Vielleicht waren auch ein paar Kinder, manchmal sind gleich Kinder da, schaulustige, jetzt der große Naaman. Er kommt ganz stolz in seinem königlichen Gewand. Und wenn er jetzt ins Wasser gehen soll, er soll zuerst sein Gewand ausziehen. Er zieht sein königliches Gewand aus und darunter sieht er aus wie alle anderen Menschen. Mit diesem königlichen Gewand ist er was Besonderes. Aber wenn er das ausgezogen hat, abgelegt hat, dann ist er so genau zu sehen wie alle anderen Menschen. Und ich denke, das ist der erste Schritt, was er getan hat. Zieh dein königliches Gewand, dein Kleid aus. da bist du genauso wie andere Menschen. Wenn du dich so betrachtest, genau wie andere Menschen, egal was du bist, egal was du erreicht hast in deinem Leben, egal wie reich oder arm oder gesund oder krank du bist, es spielt keine Rolle. Wir Menschen sind alle gleich. Wir Menschen sind alle Brüder. Wenn du das checkst, das bringt dich auch zu weiteren Schritten. Und er geht ins Wasser. Jetzt mal zweiter Punkt. Der Prophet hat gesagt 7-mal. Er geht einmal ins Wasser, kommt raus, nichts. Er geht nochmal ins Wasser. Und wenn der Jordan zu dieser Jahreszeit tatsächlich so flach war, dann musste er sichtlich mal sich ausbreiten, so richtig liegen im Wasser, damit das ganze Wasser, der ganze Körper unter Wasser liegt. Und da geht er wieder hoch, zweites Mal, nichts. Da geht er drittes Mal, nichts. Da braucht man schon ein Glauben an Gott, auch Geduld, auch Ausdauer. 7-mal. Was ist mit diesem Gott? Ist dieser Gott tatsächlich so kleinlich? Muss das 7-mal sein? Da geht er 4., 5., 6. Mal. Hey Leute, 6. Mal. 6-mal war er schon im Wasser und ist nichts passiert. Gott hat gesagt 7-mal. Und das ist dieser Satz, der mir immer wieder vorkommt, wo ich die Bibel lese. Es geht nicht einfach so, wie du denkst, sondern es geht nur so, wie Gott gesagt hat. Wenn du etwas erreichen möchtest in deinem Leben, da erreichst du nur, wenn du so machst, was Gott gesagt hat, nicht was du dir denkst. Es geht auch so. Viele Menschen um uns herum denken genauso, viele Christen. Es geht auch so. Wenn wir nur an den Sabbat denken, wie viele Menschen haben mir gesagt, ach, es ist egal, welchen Tag. Alle Tage sind Tage Gottes. Nimm du einen Tag und kannst du einen Tag für Gott so richtig heilig machen. Warum nicht den Sonntag? Alle Menschen um dich herum, du hast keine Schwierigkeiten, die Geschäfte sind zu, die Firmen arbeiten nicht und so weiter und so fort. Dann nimm diesen Tag und heilige den Tag. Es wird sehr genauso schön sein und von Gott gesegnet wie dein Samstag. Aber es geht eben nicht so, sondern es geht nur so, wie Gott gesagt hat. 6. Mal nichts. Und beim 7. Mal, so wie Gott gesagt hat, da kommt er aus dem Wasser raus. Die Menschen waren wahrscheinlich gespannt, was passiert beim 7. Mal. Und er tut bis zum Schluss. Es gibt viele Menschen, die an Gott glauben, den Weg anfangen, vielleicht 6 Schritte gehen, aber viele Menschen verlassen dann beim 7. Schritt keine Ausdauer mehr, keine Lust mehr, und da passiert nichts. Wir haben einen Satz von Ellen White, sehr interessant, die sagt, zur Hälfte auf der Seite Christi zu sein, heißt nicht zur Hälfte, sondern ganz auf der Seite Satans zu sein. Fast gerettet heißt nicht fast, sondern ganz verloren gehen. Den Zug fast erwischen heißt nicht fast, sondern ganz zu spät gekommen. Der letzte Satz gehört mir. Ist nicht von Ellen White. Aber wenn du sagst, ich habe fast meinen Zug erreicht. Nein, der Zug ist weg. Fast gerettet heißt nicht fast, sondern ganz verloren. Jesus sagt, viele Aussätzige waren Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und keiner von ihnen wurde rein, als allein der Naaman aus Syrien. Viele Israeliten in ihrem Stolz sind nicht gerettet. Ihr Lieben, möge Gott uns helfen, dass wir, wenn wir solche Beispiele in der Bibel haben, und wenn wir auch miteinander sprechen, dass Gott uns hilft. Die Menschen, die am Rande stehen, Außenseiter, auch nicht so stolz nur herabzuschauen, sondern zu wissen, was kann ich für sie tun? Lieber Gott, ich bin nichts Besseres als die anderen. Und du kannst mir helfen nur, wenn ich so lebe und so denke und meine Demut zeige. Demut, Ausdauer und Gehorsam sind drei wichtige Begriffe, die ich aus dieser Predigt für mich rausnehmen möchte. Demut, Ausdauer und Gehorsam. Möge Gott uns helfen und segnen, dass wir diese drei Begriffe ständig in unserem Leben zeigen. Demut zu Gott, auch zu unseren Mitmenschen, wenn es notwendig ist. Ausdauer in deinem christlichen Leben, in deinem Umgang mit den Menschen, in dem, was Gott gesagt hat. Und gehorsam zu sein zum Wort Gottes. Und dann werden wir auch unser Ziel erreichen. Möge Gott uns segnen und uns helfen, dass wir richtig in unserem Leben das erleben, was er von uns haben möchte. Amen. Wir wollen zusammen beten. Unser lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen wunderschönen Sabbattag, für den Gottesdienst, für die Gemeinschaft, die wir mit dir und miteinander am heutigen Sabbatvormittag erleben durften. Danke für dein Wort in unserer Mitte. Du hast unsere Herzen angesprochen. Du möchtest, dass wir Demut zeigen, so wie du, Herr Jesus, gezeigt hast. Du möchtest, dass wir auch mit den anderen Menschen so umgehen, wie du, Herr Jesus, mit ihnen umgegangen bist. Wir können von dir lernen. Wir können unser Leben dir anvertrauen. Bitte forme du uns. Manchmal ist unser menschlicher Stolz schon groß und kommt raus. Aber ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hilfst, dass wir vor dir so sein können, wie du das haben möchtest. Und dass die Menschen, die um uns herum sind, auch einen Segen davon haben können. Danke dir für dieses Beispiel von Naaman. Danke dir, dass du auch damals gezeigt hast, dass dein Wort Wunder tun kann, aber nur so, wenn die Menschen gehorsam und in Ausdauer das nehmen, was du gesagt hast. Bitte stärke du uns, jeden Einzelnen in dieser Gemeinde. Wir bitten dich, dass du auch darüber hinaus alle aufrichtigen Menschen segnest und dass sie, solange noch Zeit ist, zur Besinnung kommen können und dich finden können. Nochmal vielen Dank für deine große Liebe, die wir jeden Tag aufs Neue empfangen dürfen, für dein Wort, für die Stärkung, für den Wegweiser, den du uns gibst und für die Möglichkeit, dass wir den Weg mit dir gehen. Wir loben und preisen deinen Namen dafür. Amen.